Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen, brandneuen Folge vom MTMT Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Dieser Podcast wird zu euch gebracht von Löwenanteil. Ihr kennt sie bereits, ihr liebt sie bereits und ihr wisst auch, mit dem Code MTMT kriegt ihr 10% auf alle Produkte von Löwenanteil. Da ist für jeden was dabei. Es gibt Chunky Bowls, es gibt Non-Chunky Bowls, es gibt Sachen mit Fleisch, es gibt Sachen ohne Fleisch, es gibt vegane Sachen und es gibt anti-vegane Sachen. Und es schmeckt gut. Und letztens hat sich mal wieder ein Kunde von mir beschwert, so, ja, das ist so teuer. Dann war ich so, Dude, ich zahle inzwischen in meinem Lieblingscafé 4 € für eine Tasse Kaffee. Das ist doch nicht teuer für eine Mahlzeit. Aber okay, anderes Thema. Alles wird teurer. Früher war alles besser. Kommentiert mal rein, ob ihr das auch so seht.
Aber, ja, du hast recht. Also, was kostet so ein Glas? 7 €, oder?
Ich glaube, ja. Vor Rabatten.
Genau. Und mein Lieblings-Flat White kostet 4,50 €.
Ja.
Das ist vollkommen crazy eigentlich, gell? Früher war alles besser, Mann.
Vielleicht müssen wir mal auf die Straße gehen und gegen die Kaffeepreise einfach demonstrieren und da radikal vorgehen.
Ja, ja nein, lass uns da jetzt nicht hin driften.
Nein.
Ja, schön. Und was machen wir jetzt?
Ich stelle dir jetzt eine Frage und dann beantwortest du mir die.
Q&A, Newsletter,
Newsletter, Q&A, Part 2.
Okay, alles klar.
Wir gehen rein.
By the way, alle, die jetzt zuhören und die sich fragen, ja, scheiße, warum dürfen die ihre Fragen stellen und ich nicht? Ja, selber schuld.
Also, Leute, wenn ihr den Newsletter nicht abonniert habt, dann weiß ich auch nicht, was ihr macht eigentlich, was ihr so anfangt mit eurem Leben, aber kriegt euer Leben in den Griff. Warte, abonniert den Newsletter.
Ich habe sogar Flugmodus, das muss ich machen, oder? Flugmodus.
Mach Flugmodus. Okay. 4 Fragen sind übrig geblieben nach unserer letzten Session, die dann leider unterbrochen wurde.
Ah, ist auch so schade. Also ich habe mich ja beim letzten Mal schon, ich wollte sagen, verabschiedet habe ich auch natürlich wie immer. Aber entschuldigt habe ich mich ja auch schon.
Du hast dich entschuldigt, ja, ich war auch so.
Beim letzten Mal.
Doch. Was ist denn jetzt los?
Ist schon gut so. Das ist ja, weil es ist schon ein wichtiges Thema, aber das eruieren wir ja und erörtern wir beim nächsten Mal, oder?
Warum du dich entschuldigt hast?
Nein. Warum ich mich explizit bei diesem jungen Mann entschuldigt habe, beziehungsweise warum mich das Thema älter werden.
Achso, ja, das, ja.
Degeneration und so weiter natürlich triggert.
Das machen wir dann nächste
Bei Folge. Jemandem, der erst 26 Jahre alt ist.
Mich auch.
Ja, okay. Gut. Also stehe ich nicht allein da.
Nein.
Gut.
Du bist nicht allein, Andi.
Na, Gott sei Dank.
Mein lieber Herr Klingseisen.
Oh Gott.
Dere Coach.
Wer ist denn der Typ überhaupt eigentlich? Also, habe ich den schon mal gesehen?
Wahrscheinlich nie so richtig aktiv gesehen. Aber er hat dich schon gesehen.
Verstehst du den überhaupt, wenn der...
Er hat schon geil auch abgelästert über dich, wie du früher warst im Leos. Das war schon so lustig.
Oh, köstlich. Aber es ist ja offensichtlich ein Bayer.
Dieser arrogante Pisser da im Leos.
Ich war nie arrogant. Also wirklich nicht. Ich war immer hilfsbereit.
Nein, er fand es einfach nur scheiße, dass das Probetraining im Leos halt was gekostet hat.
Naja, ich meine, es ist doch vollkommen klar, heutzutage würde das niemand mehr in Frage stellen, oder? Dass wenn du eine Facility nutzt, in welcher Hinsicht auch immer, dass es was kostet, oder?
Ja.
Genau.
Aber wir kriegen ja auch immer noch ab und zu Leute, die irritiert sind, dass bei uns die erste Session Geld kostet. Passiert nicht mehr so häufig, aber so ab und zu merkt man dann so, ach so.
Naja, das ist ja, also zu Leos Zeiten habe ich das schon irgendwie noch einigermaßen nachvollziehen können, weil es war ja immer ein Verkaufspitch, so.
Ja, voll.
Aber also bei MTMT verstehe ich das natürlich gar nicht, weil ich muss ja niemanden überzeugen, so, davon. Also das spricht alles für sich und die Inhaltlichkeit etc. etc. Und auch damals, ich meine allein schon, wenn man sich so diese Frage stellt, kostet es was? Da ist ein Mensch, der setzt sich eine Stunde oder 1,5 Stunden oder 2 Stunden mit einem anderen Menschen hin und gibt diesem Menschen seine 100%ige Aufmerksamkeit und Expertise, alles, was dazugehört. Und davon lebt dieser Mensch. Oder anders formuliert, er ist Mediziner, gell?
Mhm.
Kriegt man bei dir eine Konsultation umsonst? Also kommt ein Patient zu dir und bezahlt kein Geld, damit du dich mit ihm hinsetzt.
Also ihr merkt schon, stinksauer der Andi.
Nein, aber ich meine, es ist halt hanebüchen, dass man sich überhaupt erdreistet.
Stinksauer.
Sowas in Frage zu stellen.
Stinksauer. Ja, ich meine, was nichts kostet, ist nichts wert, oder?
Ja.
Einer von den Andi-Isms, der mir ins Gehirn eingebrannt wurde über die Jahre.
Es ist leider so.
Warum leider?
Ja, egal. Auch ein anderes Thema. So, ich bin so stinksauer
dich,
nicht.
Beruhig dich jetzt
mal. Was ist denn jetzt hier
mein
eigentlich?
Mein lieber Herr Klingseisen.
Ach so. Kommt jetzt auch noch eine Frage von dem, oder wie?
Ja, natürlich.
Okay.
So, jetzt halte ich fest.
Jetzt halte ich fest.
Ja.
Wird so schlimm.
Ich hätte gerne einen Ableger in meiner Nähe, also einen MTMT-Ableger. Oh, ich will für meine Patienten eine Anlaufstelle vor Ort. Also der Mann wohnt im bayerischen Hinterland. Das als Hintergrundinformation.
Warte mal kurz. Hast du eigentlich schon, ist dir schon mal aufgefallen, weil wir lachen ja immer über das Vorher vom Basti.
Scheiße, was sag ich?
Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie du Ort sagst?
Ort?
Ja, du sagst Ort so ein bisschen.
Ort.
Ja, sächsisch so ein bisschen, glaube ich.
Nein, das ist mir noch nie aufgefallen. Schreib mal in die Kommentare. Aber das ist so, da haben wir ja letztens drüber geredet. Ich rede oft einfach zu schnell und verschluck irgendwie Teile von Wörtern und dann kommen manchmal komische Sachen bei raus. Also wenn ich mir so unsere Reels zum Beispiel anschaue, ist ja auch klar, dass das passiert, weil Basti und ich sind dann oft halt zu viel Kaffee und dann hypen wir uns hoch und dann reden wir halt super schnell.
Wie die letzten 45 Sekunden von Paid halt so.
Genau.
Ja.
Und dann denke ich mir auch oft so, Dude, red doch einfach mal langsamer, damit Leute verstehen, was du sagst und so. Ist schwierig. Also, ich will für meine Patienten eine Anlaufstelle vor Ort. Wird die MTMT-Ausbildung ein ähnliches Outcome bringen? Wie? Ein Ausbildungszertifikat macht ja nicht gleich einen Rob, Basti, Vince etc. Kommt der Menschenmensch gleich mit? Vielleicht kommt immer einer von den Großen für eine Woche ins bayerische Hinterland und checkt, ob alles nach Menschenmensch läuft. Wer mentort dann den fertig Ausgebildeten? Viele Gedanken, viele Wünsche, aber keine Lösung. Noch nicht. Beste Grüße und keep going, Flo.
That's a mouthful.
Ja, das ist eine große Frage. Da stecken so ein paar Themen drin.
Ich wollte dich interrupten, wie es unterbrechen.
Unterbrechen.
Am Anfang, kannst du nochmal ich glaube, die ersten zwei Zeilen vorlesen?
Ich hätte gerne einen Ableger in meiner Nähe. Ich will für meine Patienten eine Anlaufstelle vor Ort. Wird die MTMT-Ausbildung ein ähnliches Outcome bringen?
Punkt. Wie? Punkt. Wie? Punkt. Genau, Fragezeichen. Da ist das erste Fragezeichen,
genau.
Oder? Genau. Also, die MTMT-Methode, wir haben auf alle Fälle vor, dass wir in unsere Arroganz hergehen und eine Karte, wahrscheinlich erstmal offensichtlich des deutschsprachigen Raums abbilden, wo alles Leute positioniert sind, die MTMT-Methode mit Bravour durchlaufen haben. Das heißt, Flo oder auch alle anderen, die zuhören, es wird quasi die Möglichkeit geben, so ein System kennt man ja in der Visualisierung, wo du halt einfach genau dieses Gebiet Deutschland, Österreich, Schweiz hast und wo du dann, ich sage jetzt einfach mal, MTMTler finden kannst. Das ist auf alle Fälle angedacht und das werden wir sicherlich auch irgendwie ganz vernünftig und sehr praktikabel visualisieren können. Das mal dazu.
Ja, aber ein Ausbildungszertifikat macht ja nicht gleich einen Rob, Basti, Vince etc. Also kommt der Menschenmensch dann gleich mit?
Definitiv nicht. Leider. Wir werden natürlich auch das Menschenmenschsein in dieser Methode thematisieren, weil es ja ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist. Aber da kann man sich ja vorstellen, dass es einfach Dinge sind und das ist halt Story of my life. Das kannst du halt nicht theoretisch buchmäßig schulen. Und diesen Exkurs, den wir da...
Beziehungsweise du kannst es nur bedingt schulen.
Ja, diesen Exkurs, den wir da hingelegt haben, auch mal so Überlegungen, ich sag mal faktisch, theoretisch aufzuschreiben. Ich glaube, der ist uns ganz gut gelungen, aber trotzdem ist es halt... Das ist ein super Denkanstoß für alle Leute, die irgendwie das halt durchlaufen können. Aber am Ende kommt dieser Menschen-Mensch-Ism halt nicht mit. weil das kann er ja auch gar nicht. Also wenn ihr euch vorstellt, wie viele Stunden über Stunden über Stunden wir uns gegenseitig miteinander beschäftigen, um uns im Menschen-Mensch-Sein zu reiben, weiterzuentwickeln und auf ein höheres Level zu bringen, dann ist das für mich ja immer genau der Faktor, der uns zu dem gemacht hat, zu dem wir jetzt geworden sind. Und das ist schon sehr limitiert. Für mich ist da die Magie natürlich, da liegt die Magie. Und wie man die multiplizieren kann, ist für mich sehr fraglich. Deswegen habe ich ja auch dieses ongoing Mentoring oder weiterführende Mentoring angeboten. Aber ich habe einfach gesehen, dass unser Markt ist noch nicht bereit dafür. Ich denke, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, wenn wir die MTMT-Methode weiterhin erfolgreich ausrollen, so wie wir das Mentorship ausgerollt haben, dann kann ich mir schon, glaube ich, vorstellen, dass wir unsere Produktpalette auch erweitern dahingehend, dass wir vielleicht so ein ongoing Mentoring-Programm irgendwie ins Leben rufen, wo wir uns einfach mit Dritten weiterhin sehr, sehr intensiv austauschen. Vielleicht ist es auch so, dass wir ja à la Bill Hartman oder wie auch immer so Intensives machen werden, wo wir Leute eine Woche lang zu uns einladen und so Deep Dives machen in verschiedenen Bereichen, also auch vor allem im Mensch-Mensch-Sein, damit man so die Motivation, Beweggründe der einzelnen Person nochmal schärft. Und das Why hinter dem Ganzen, also hinter der eigenen Person und alles, was davon ableitbar ist, schärft und vielleicht findet. So.
Ja, es ist schon tricky. Also so geht es ja auch einfach um Qualitätssicherung quasi. Und das ist ja immer unmöglich in dem Bereich. Also selbst wenn du so eine Ausbildung machst, wie jetzt, sagen wir, du machst den CSCS, so kriegst dann deinen Titel davon, darfst dich so nennen. Da musst du ja alle paar Jahre, keine Ahnung wie oft das ist, halt nochmal eine Prüfung ablegen, damit du diesen Titel behalten kannst. Und das ist so wird dann die Qualität gesichert vielleicht, wenn du eben so ein System durchläufst und so einen Titel bekommst. Aber das ist natürlich Schall und Rauch am Ende des Tages, weil so Informationen oder Wissen ist ja nicht gleichzusetzen mit Können. Also auch auf einem technischen Level und erst recht nicht auf dem Menschen-Mensch-zwischenmenschlichen Level. Das ist tricky. Und wenn ich da halt so an meine Entwicklung denke, wie viel intensivstes One-on-One-Mentoring damit eingeflossen ist über Jahre, dann kannst du das logischerweise nicht einfach replizieren mit einem Online-Kurs. Das ist schon klar. Mit einem Online-Kurs kannst du eine sehr, sehr gute Basis schaffen. Und dann steht und fällt aber natürlich sehr, sehr viel mit der Motivation des Einzelnen, der Persönlichkeit des Einzelnen, allen diesen wichtigen Themen, die halt dazugehören, zum Menschen-Mensch-Sein. Aber ich meine, der Vorschlag steckt ja auch drin in der Frage, so vielleicht kommt einer von den Großen für eine Woche ins Hinterland und checkt, ob alles nach Menschen-Mensch läuft, aber das wäre dann ja schon wieder eher eine Art Franchise-System. Das ist dann mehr als eben der Online-Kurs, der die MTMT-Methode ist, sondern das geht dann eher so in die Richtung, was du so skizziert hast. Was kann man darüber hinaus machen? Wie kann man Leute halt wirklich persönlich dann mentoren?
Ich meine, die Sache ist auch immer die, ich verstehe total, dass Leute natürlich limitierte Kapazitäten haben in jegliche Richtung, also zeitlicher Art und finanzieller Art vor allem. Da muss man sich immer vor Augen halten, was kostet der Scherz am Ende des Tages? Ja. Das ist halt ein krasser Fakt, dass das Erfolgsversprechen, sprich, was hinten dabei rauskommt, also was verdiene ich als MTMT-Coach oder MTMTler oder whatever you wanna call it, wenn ich dieses Ausbildungskonzept durchlaufen habe, also die MTMT-Methode gelernt habe, vielleicht mich noch mentoren lasse und so weiter und so fort. Das steht halt so ein bisschen in den Sternen. Und nach wie vor sind wir hier in einer unglaublichen Bubble bei MTMT. Und ich glaube, der Markt sieht einfach per se anders aus. Und da kommen einfach so diese großen Fragen auf, so wie ich immer so grundsätzlich sage, willst du es wirklich? Und wenn du das wirklich willst, dann ist es am Ende des Tages so, dass man, glaube ich, alle Möglichkeiten hat, sich da auch super gut weiterzuentwickeln. Ich sehe es ja wirklich bei uns vor der Haustür oder oben im Gym halt. Wer sich wirklich weiterentwickeln will, wer das wirklich ernst nimmt und wer es eben weniger ernst nimmt. Und das ist ja nur eine Bewertung meinerseits. Ja? Jeder kann ja sein oder ihr Ding machen. Ich habe einen gewissen Anspruch, den ich natürlich erfüllt haben möchte. Was aber Dritte auch dann da draußen machen, das kann ich ja schlichtweg nicht kontrollieren. Das, was du gerade schon gesagt hast. Und wenn du ein Menschenmensch bist, dann bist du ja auch mutig. Und mutig vor allem grundsätzlich in der Konfrontation mit dir selbst. Und wenn du die Konfrontation mit dir selbst Tag ein, Tag aus proaktiv umarmst und sagst, Konfrontation, komm her, dann wirst du ein guter Menschenmensch und auch ein guter Mentor, ein guter Coach, eine gute Leitfigur darstellen. Aber nur dann. Weil nur wenn du den Übertrag von der eigenen Arbeit und eben Veränderung passiert außerhalb der Komfortzone und wenn wir halt immer da bleiben, wo wir halt sind, so, dann werden wir nicht weiterkommen. Und genauso ist es auch mit der Arbeit mit den Menschen, mit denen wir haben. Egal, ob ich jetzt Coach bin, Arzt bin, in deinem Fall whatsoever. Also dieses aufrichtige Interesse am Lösen der Probleme unseres Gegenübers. Und Problem ist so ein negativ konnotiertes Wort, aber Issue vielleicht, aber gib mir eine deutsche Übersetzung.
Problem.
Das ist die Grundlage für alles. Und da sehe ich auch so viele Leute, die wollen halt einen fixen Plan haben. Die wollen gesagt bekommen, Andi, Quiz, MTMT, gib mir irgendwas, was ich lernen muss, damit ich das Outcome erreiche. Und das gibt's halt nicht. Leider. Sonst
es gibt eine sehr, sehr lange Liste,
die dir
dabei helfen kann, dass du vielleicht dahin kommst und vielleicht dieses Outcome erreichst. Aber die ist halt sehr, sehr lang. Und da ist es eben nicht getan mit theoretische Inhalte lernen. Ich dachte auch gerade so, wenn man das machen will, dann würde es ja auch nicht mal reichen, wenn man zum Beispiel ein Gespräch hat mit jemandem, der die MTMT-Methode absolviert hat und dass man quasi einen Mentorship-Talk hat mit denen. Man müsste ja theoretisch in das Gym gehen, wo dieser Mensch arbeitet, sich angucken, wie der arbeitet für einen Tag und dann sich quasi hinsetzen und Dinge eruieren. Also es ist schwierig. Und also komm wieder zurück zu dem Punkt vom Anfang, so diese Qualitätssicherung quasi. Das ist, man kann da schon Sachen machen, aber es ist so gut wie unmöglich. Und es hat aber natürlich jetzt auch was auf uns bezogen mit unserem sehr hohen Anspruch zu tun, logischerweise, den wir da einfach haben. Und von dem ich auch nicht abweichen will. Ja, schwierig. Also viele Gedanken, viele Wünsche, aber keine Lösung.
Ich denke mir auch so, was du sagst mit Qualitätssicherung und auch so dieses, du machst ein Mentorship und tausch dich dann aus. Wir sehen das ja immer wieder, wenn Leute zum Live-Mentorship kommen oder noch besser, wenn Praktikanten und Praktikantinnen hier sind, die sind erstmal in awe und sind erstmal erstarrt und nach 4 Tagen sagen sie, okay, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Und genau so ist es natürlich. Wir kochen
jetzt niemanden, aber wir kochen auch nur mit Wasser.
Wir kochen natürlich nur mit Wasser. Am Ende des Tages ist aber die Magie eben überdauernd in genau dem, dass wir halt das Nudelwasser immer auf der richtigen Temperatur am Kochen halten können. Das wird nicht kälter, das wird nicht zu heiß und so weiter und so fort. Muss schon heiß sein, dass die Nudel gut kocht, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Endlich die erste Kochanalogie, ja.
Aber was ich damit sagen will, ist so, selbst wenn man hier ein Praktikum macht oder selbst wenn man ganz intensive Zeit im Mentorship hat, wir haben jetzt ab Montag haben wir jemanden, der mein Lebensalter hat und 5 Tage zum Mentorship kommt. Das wird eine super intensive Zeit für alle, also vor allem für dich. Also Montag ist ja dann schon wieder in der Vergangenheit, gell? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Und selbst nach diesen 5 Tagen des intensivsten Austausches hat man trotzdem noch nicht die Magie erhalten, die man eben braucht, um all das so zu machen, wie wir es eben machen. Das ist eben, ich meine, du hast davon gesprochen, wie viele Jahre hast du intensivstes Mentoring bekommen, um das Potenzial zu entfalten, das dich jetzt dahin gebracht hat, wo du jetzt im Moment bist. Das ist schon, oder ich will mich da jetzt mal als Person rausnehmen oder auch MTMT als Institution. Es ist für uns alle einfach so wichtig, dass wir ein Ziel verfolgen und eine Motivation haben. Und die Motivation muss man erstmal herauskristallisieren. Und wenn man die dann hat und wirklich sagt, okay, das ist meine, dann hat man alle Möglichkeiten, wenn man eben mutig ist und die Konfrontation nicht scheut, dass man dann wirklich weiterkommt und ein wirklich guter wird. Egal in welchem Bereich.
Aber das sind ja auch Dinge, die man auch in einem 5-Tages-Mentorship durchaus mitnehmen kann. Also eben die, das, was wirklich zählt, kann dir da vermittelt werden.
Absolut.
Vielleicht nicht die komplette Magie, aber so den Feenstaub, aus dem du dann deine eigene Magie kreieren kannst, den versuchen wir natürlich zu delivern. Ich will nur, weil das war gerade ganz, ganz schlechtes Marketing von dir fürs Mentorship.
Nein, ich meine, ja.
Aber du hast, natürlich hast du vollkommen recht. Und es ist ja auch wichtig, dass man ganz ehrlich darüber redet und offen darüber redet, weil eben so viel Scharlatanerie auch in dem Ausbildungsbereich existiert. Also eben, da haben wir ja letztens schon drüber geredet, von wegen, hier, wenn du unsere Ausbildung machst, dann verdienst du mindestens so und so viel Geld im Monat, so. Ja, genau.
So lächerlich.
Und so weiter. Ja. Also so diese falschen Versprechen, die da halt
kursieren
werden und kursieren in diesem Ausbildungsbereich. Ganz, ganz schwierig. Also da ranten wir hinter verschlossenen Türen regelmäßig drüber.
Ich will auch gar kein schlechtes Marketing machen. Ich will einfach nur die Realität erklären. So.
Und das, ja, aber das ist ja in den meisten Fällen in Anführungszeichen schlechtes Marketing, wenn du die Realität erklärst. Die Leute wollen ja nicht die Realität, die wollen ja nicht die Wahrheit hören.
Die wollen nicht die Wahrheit hören, aber wir.
Die eben ist so, hey, du kannst die Ausbildung machen und es liefert dir eine super Basis zum Beispiel, aber die fucking Arbeit musst du selber reinstecken. Und zwar nicht nur die Arbeit auf der Trainingsfläche, sondern auch die Arbeit eben an dir selbst. Das Hinterfragen von dir selbst und so weiter.
Ja.
So, da musst du halt dann hingehen, musst dann auch was damit anfangen, weil eben Informationen nicht zu können führt, sondern was du mit dieser Information anfängst.
Ja, gut, ich muss es auch gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, ihr versteht mich schon. Und natürlich ist es so vermeintlich, wie du sagst, aber if you wanna be rich, you gotta be a bitch nach dem Motto. Aber das bin ich nicht, nur sind wir halt nicht. Wir sind halt Realitätschecker und Grenzverschieber. Und wenn man das nicht will, dann muss man halt woanders hingehen. Dann muss man sich die Absolution kaufen, indem man denkt, man macht irgendwo irgendeine Lizenz, wie auch immer das heißt, und dann wird man schon geholfen. Aber man wird nicht geholfen, man kann sich nur selber helfen.
Ja.
Ja.
Das, was wir auch die ganze Zeit unseren Kunden und Patienten preachen.
Absolut.
Leute. Practice what you preach.
Geht's noch weiter? Ach,
nein.
Kriegt gleich wieder Gänsehaut auch so.
Also, wer mentort dann den fertig Ausgebildeten, war so die letzte Frage. So. Ja, aber die haben wir ja quasi schon auch irgendwie nicht beantwortet.
Also, ich
habe darüber geredet.
Ich sag dir mal eins für mich und jetzt.
Ach, übrigens, den fertig Ausgebildeten, den gibt's nicht, Leute.
Ja.
Sonst würde ich mir jetzt den ganzen Scheiß vom Andi ja inzwischen nicht mehr anhören, weil ich sagen würde: Andi, ich bin fertig ausgebildet.
Ja. Für mich ist es tatsächlich so, dass, also die Frage ist natürlich schon eine sehr, sehr gute und das ist ja auch eine Frage, die man ja unternehmerisch ja auch zerpflücken kann und sich Gedanken darüber machen kann, okay, wie mache ich Qualitätssicherung? Wie rollt man das MTMT-Konzept besser aus oder mehr aus? Am Ende des Tages sind es natürlich kapazitäre Engpässe, die jetzt ich vor allem habe, wo ich einfach systemisch gar nicht die Ideen natürlich, ja, aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, im Moment sie umzusetzen. Da geht es ja um so viel. Da geht es einfach darum, dass man halt Dritte irgendwie halt braucht, um das Konzept flächendeckend irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dann müsste man eine Struktur aufbauen, worüber wir ja schon so viele Stunden auch gesprochen haben und immer wieder tun, den Gaia-Baum aufbauen und so weiter und so fort. So viele ganz tolle Sachen, systemisch visualisiert und so weiter. Und das sind einfach Dinge, die kann man dann machen und alle Investoren oder Leute, die jetzt uns Geld geben wollen, schreibt uns mal. Wenn wir nämlich das Geld hätten, mit Dritten Prozesse zu beschleunigen, die wir schlichtweg mit unserer Kapazität und den Fähigkeiten nicht umsetzen können, dann wären wir in diesem Bereich schon viel, viel weiter. Aber alle, die letztendlich irgendwelche Systeme aufgebaut haben, die hatten an irgendeinem Zeitpunkt natürlich Geldgeber, die diese Idee als gut befunden haben und da natürlich auch wirtschaftliches Potenzial gesehen haben. Und da ist auch wieder so die Frage, und jetzt lasse ich schon ganz, ganz tief blicken in meine Seele und in meinen Modus operandi. Da ist auch die Frage, wollen wir das überhaupt? Also ist uns ein wirtschaftlicher Aspekt in unserem Ertrag, der Ertrag des Lebens, ist uns das wichtig? Klar. Aber ist uns das das Wichtigste? Sicherlich nein. Und da kommen wir dann immer an so einen Punkt, also ich jedenfalls, wo ich mir denke, ich will es gar nicht in anderen Geschwindigkeiten, ich will es gar nicht in anderen Strukturen machen.
Same.
Sondern ich will quasi die Möglichkeiten, die wir eben haben, nutzen und in dieser Geschwindigkeit, wie man sich eben weiterentwickelt, die eigene Entwicklung und auch die Entwicklung, die wir dadurch Dritten irgendwie auch mitgeben können, vollziehen.
Wer sind eigentlich diese Dritten, von denen du immer redest?
Alle, die hier zuhören, alle, die euer Q&A Freitag 14 Uhr anschauen.
Aber wieso sind das Dritte und nicht Zweite?
Ja, vielleicht gehst du dann nochmal in Deutsch oder doch, Deutsch 10. oder 11. Klasse oder so. Da lernst du sowas vielleicht, okay, dass man da von Dritten spricht. Ist ja auch egal, oder?
Ich weiß schon, dass man von Dritten spricht, aber ich habe mich gerade gefragt, warum das so ist. Sorry. Na. Für diesen unqualifizierten Kommentar.
No need to be sorry. Es ist schon sehr spannend. Also das ist auf jeden Fall...
Ja, und ihr merkt ja, wir reden da ja auch viel drüber. Also das ist ein Thema. Das ist ein fettes Thema, weil uns das eben auch einfach wichtig ist. Es liegt uns am Herzen. Wir haben einen hohen Anspruch und wir wollen nicht, dass Schindluder getrieben wird mit unseren Inhalten und unserem, wie nennt man das, intellektuellem Eigentum, I guess.
Und intellektuelles Eigentum ist so ein bisschen Potato-Potato, weil das ist austauschbar. Also wenn du dir gute anschaust, die ähnlich ticken und operieren wie wir, dann wird das intellektuelle Eigentum sehr vergleichbar sein. Aber wie du das zur Anwendung bringst, into, ja, das ist das, wo die Magie liegt. Und die kann man halt so schlecht überprüfen. Und die kann man auch schlecht in ein Glas packen oder als Eiweißpulver verkaufen oder in ein Pamphlet. Das geht halt einfach schlichtweg nicht. Und dementsprechend ist es halt sehr begrenzt. Also die Möglichkeit der Skalierung, wenn man seine Authentizität, so heißt es, glaube ich, gell?
Deutsch.
Nicht verlieren möchte, ist sehr begrenzt. Also, für mich. Für andere sehe ich nicht, die halt Snake Oil verkaufen und sagen, hey, mit dieser Ausbildung habe ich mein Einkommen als Personal Trainer von 7.000 auf 70.000 Euro im Monat erhöht.
You son of a bitch, yeah. I'm in.
Please sign me in.
Nächste Frage.
Ich weiß nicht, ist die Frage jetzt ausreichend beantwortet? Nein, bestimmt nie.
Nee, die ist noch nicht ausreichend beantwortet. Wir haben ja auch noch keine Lösung für dieses Problem gefunden. Wir haben schon viel drüber geredet, aber wir sind jetzt noch nicht zu dem Schluss gekommen. Ah ja, genau so machen wir das, damit wir irgendwie XY sicherstellen können.
Jetzt genau,
weil man halt auch immer wieder an diesen Punkt kommt, wo man irgendwie merkt, okay, das geht halt irgendwie nicht, beziehungsweise es geht nur sehr begrenzt. Und ja.
Die Bereitschaft, also wenn jetzt zum Beispiel jemand von uns in einen Franchise-Ableger nach Buxtehude fahren würde, dann supervidiert man vielleicht eine Woche lang das Team, so. Mhm. Dann muss man ja so viele Strukturen supervidieren. Alle Sachen, die da hinten bei uns an der Tafel stehen zum Beispiel, das ist Gold, by the way, auch. Das ist schon so alt, aber es ist crazy. Kriege ich gleich wieder Gänsehaut.
Old but gold, sagt man auch.
Ah, genau.
Old but so gold.
So wie du. Genau, danke. und auch da bräuchte man, und das müsste man natürlich irgendwie voraussetzen, die Bereitschaft des jeweiligen Teams, wenn da einer hinkommt und die so unter die Lupe nimmt, der Veränderung. Und ich meine, wie intensiv ist diese Arbeit? Und am Ende des Tages wieder, wer bezahlt diese Arbeit? Und zwar von beiden Seiten. Also stell dir mal vor, du gehst da jetzt hin nach Buxtehude und schaust dir das MTMT Buxtehude-Team an. Für eine Woche. Wie lang bräuchtest du dann, um die Struktur zu analysieren, mit den einzelnen Menschen zu sprechen, mit dem Team im Gefüge zu sprechen, mit der Art und Weise, wie gecoacht wird, alle Faktoren.
Und vor allem, wie lange brauchst du, um einen Buy-in vom ganzen Team zu bekommen? Das ist ja auch das Gleiche wie im Personal Training. Also Veränderung kann ja nur passieren, wenn Vertrauen da ist und wenn es einen Buy-in gibt von beiden Seiten. Und wir wissen ja eben aus dem Personal Training, wie lange das teilweise dauert. Manchmal ist es bam, manchmal sagst du irgendwie eine Sache und dann ist es so, okay, did we just become best friends? Und es läuft.
Ja.
Und manchmal dauert es halt ein Jahr oder so. Und das ist ja in dem Kontext nichts anderes. Also klar, es ist ein bisschen anders, aber
das ist,
vom Prinzip her ist es das gleiche Problem. So. Und das haben wir auch schon erlebt bei
Inhouse-Schulungen. Ich würde sogar sagen, es ist ein viel größeres Problem sogar. Ja, also ist, oder Aufgabe, Issue. Aber ich in meiner Argumentation habe ich das jetzt erstmal vorausgesetzt. Das ist natürlich nicht.
Das kann man halt, also das wissen wir, haben wir auch schon erfahren. Eben, du machst irgendwo eine Inhouse-Schulung und du siehst allein schon, wenn du reinkommst, irgendwie an der Haltung von Menschen, dass da manche drin sind, die sind so, boah, geil, 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 ich hab Bock, 2 Tage lernen oder so. Mhm. Und manche sitzen halt mit verschränkten Armen da und sind halt so, wer sind eigentlich die 2 Pisser, die mir hier was erzählen wollen, wie ich zu arbeiten habe? Mhm. Verständlich. Also
klar,
einfach menschlich,
ja,
dass es so läuft.
Das ist halt, ich meine, das ist ja auch so ein Aspekt, den der Flo in seiner Frage da irgendwie aufgebracht hat, oder? Also wie viel Haken oder Punkte kann man da überhaupt sammeln in so einer Ausbildung? Ich habe das jetzt erstmal vorausgesetzt. Aber trotzdem, ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, das ist ja nicht die Realität. Die Realität schaut ja ganz anders aus. Und das sind wir wieder genau bei dem Punkt. Also so, wo bewegen wir uns auf diesem Spektrum zwischen if you wanna be rich, you gotta be a bitch und ich bleibe so hardcore bei meinem Nimbus, den ich mir über 25 Jahre erarbeitet habe und bilde niemanden aus, weil ich weiß, dass die Möglichkeit so endlich ist, so Wissen und Erfahrung weiterzugeben. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist genauso wie früher wurde ich gefragt, wenn ich referiert habe und ich dann gefragt wurde, ja, wo kann man dich denn noch hören? Und ich so, gar nicht, weil ich mache das nicht regelmäßig. Ja, wieso nicht? Ja, ich mache nur Personal Training. Was heißt denn das? Ja, ich arbeite 1:1 mit Leuten, war immer meine Argumentation, weil ich da den größten Impact hinterlassen kann. Und dann weiß noch ganz genau, da war eine junge Frau, da habe ich referiert, so vor 150 Leuten oder so. Dann hat sie gemeint, ja, aber jetzt.
Ich dachte, du sagst vor 150 Jahren.
Ganz schön gut. Dann hat sie gemeint, ja, aber du hast jetzt hier 150 Leute und wenn nur 10 davon ansatzweise was mitnehmen, dann hast du doch schon 10-mal, oder wie ist es dann, 10-mal mehr als eine Person?
10 Leute ist mathematisch richtig?
Mehr als eine Person. Okay, ja. Erreicht, als wenn du nur einen 1:1 coachst. Und ja, das kann man nicht vergleichen und so weiter, aber ja, also ich habe ja auch immer wieder gesagt, so, weil Yoda hat es ja auch gesagt, with great power comes great responsibility. Nein? Okay, es
Yoda
war
hat auch
Batman. War das Batman?
Andy!
Wolverine.
Es kostet wirklich Kraft, mit diesem Mann zu podcasten.
Also, worauf ich nur hinaus will, ist einfach, es ist mir
Ben halt, Parker hat es gesagt.
Ja, ja, und der ist Spider-Man.
Red einfach weiter. Okay.
Also, es ist mir einfach ein großes Anliegen und das ist natürlich auch einfach in meiner Persönlichkeit verankert, mich natürlich irgendwie vervielfältigen zu wollen. Das ist schon ein narzisstischer Anspruch, aber ich glaube trotzdem ein positiver, ein sinnstiftender.
Also hat diese Dame schon auch Impact hinterlassen damals?
Ja, ja, natürlich.
Weil, also,
ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht.
Sonst wärst du jetzt nicht hier.
Ja.
Und ich wahrscheinlich auch nicht.
Ja.
Und so weiter.
Aber es ist, ja, es ist schwer. Und dann muss man natürlich auch wieder, das diskutieren wir beide ja auch oft, weil wir es so oft sehen, wie wir das auch applizieren auf alle anderen, mit denen wir arbeiten, dass man natürlich sich schon darüber Gedanken machen muss, warum ist der eigene Anspruch so hoch? Und warum vertraut man Menschen nur bedingt? Und, weitere Frage, die auch sehr wichtig ist, in Anführungsstrichen jetzt rein theoretisch, hier sind 100%, wie du dir 100% vorstellst, wenn andere nicht deine 100% erfüllen, sondern vielleicht nur 70. In Anführungsstrichen, reicht das nicht auch aus, um einen guten Job zu machen? Und so weiter. So. Ich glaube, nächste Frage. Ja. Das ist echt wild. Aber,
aber da kommen halt gerade die ganzen Gedanken hoch, ja, die wir uns eh schon machen und die Diskussionen, die wir so geführt haben und immer noch führen über die Jahre.
Es ist verrückt. Es ist echt verrückt. Ich habe so wilde Gedanken. Teilweise liege ich im Bett vorm Einschlafen oder auch nach dem Aufwachen und dann kommt mir wieder irgendwie eine Visualisierung, so, wo ich mir denke, so, das muss ich mir gleich so, dann spreche ich mir eine Sprachnotiz als Reminder, damit ich es nicht vergesse, das Bild, weil es zu viele sind, so. Es ist immer so.
Bilder und Stimmen im Kopf, die. Ja.
Die müssen raus, damit sie auch dann draußen sind.
Ja.
Und mich nicht mehr umtreiben.
Klar.
Ja, okay, jetzt wird es zu wild. Okay, ist diese Frage.
Deswegen habe ich 635 Notizen in meinem Handy drin. Ja,
ja. Ist diese Frage ausreichend beantwortet? Wahrscheinlich nie, aber wir beenden sie jetzt.
Viele Gedanken, viele Wünsche, aber keine Lösung. Noch nicht. So
runden steht das eh da drin, jetzt oder?
Mal ab. Ja.
Ja.
Treffend formuliert.
Checks ist ja eh. Wer ist dieser Flo eigentlich?
Flo, du musst auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, damit ihr euch kennenlernt. Du merkst es schon.
Schick doch mal. Kann man so YouTube-Kommentare, kann Send man da auch Nudes. Ein Bild reinschicken oder so? Send Nudes, hast du gesagt. Ja. Mann. Ja, das kannst du ja dann machen.
Also, in deinen DMs kann man das ja dann machen.
In meinen DMs?
Ja.
Habe ich das auch?
Kann man reinsliden, ja. Kriegst du nie DMs? Ach, tu doch nicht so, du kriegst auch DMs.
Wo kriegt man das angezeigt? Ist das da rechts oben?
Rechts oben drin.
Mhm. Da klicke ich nicht drauf.
Wer weiß, was da drin ist. Muss man aufpassen.
Ja.
Okay, nächste Frage.
Mhm.
Der Nils fragt, Holla, gibt es demnächst wieder eine Folge mit Julia? Mich interessiert sehr ihre Meinung / Erfahrungen zum bisherigen Physiostudium. Erste Frage, bestimmt wird es die irgendwann geben, weil mich interessiert das auch sehr, was sie gerade so lernt. Sie teilt es ja so ein bisschen auf ihrem Instagram-Kanal hin und wieder mal.
So, check this out.
Finde ich schon auch interessant, aber ich fände diese Perspektive sehr, sehr spannend.
Mhm.
Also, was so jemand wie die Julia, die mit so viel Vorwissen, sage ich jetzt einfach mal, reingeht in so ein Studium, wie die das Ganze sieht und auffasst. Das ist eine sehr interessante Case Study.
Mhm. Voll, voll.
Also, ja, müssen wir machen auf jeden Fall. Nächster Teil der Frage, welche Learnings konnte Quiz, übrigens geil, Learnings mit Ö geschrieben, liebe ich, welche Learnings konnte Quiz aus seinem Physiopraktikum in seine Trainerpraxis mitnehmen und gibt es Eigenmobilisationen, manuelle Techniken, die wir als Trainer anwenden können / dürfen? Also erstmal, ich habe kein Praktikum gemacht in der Physiopraxis. Ich habe nur hospitiert zweimal und mich auch selber behandeln lassen. Was sind meine Learnings? Meine Learnings, also so ganz grob, hauptsächlich ist es einfach sehr interessant zu sehen, wie eine gute Physiotherapeutin arbeitet und was eine Physiotherapeutin in dem Fall zu einer guten Physiotherapeutin macht.
Mhm.
Das ist sehr, sehr interessant, weil es natürlich grundsätzlich auch sehr deckungsgleich ist, wie halt die Qualitäten, die einen guten Coach zu einem guten Coach machen. Das heißt, da ging es mir weniger um jetzt wirklich so faktische, technische Learnings, dass ich mir jetzt irgendwie alles gemerkt habe, oh ja, das ist der Assessment-Prozess und das muss ich irgendwie auch so machen oder so, sondern eher so um das Globale, das große Ganze. Das waren so meine Haupt-Learnings eigentlich. Und dann natürlich auch so,
dass ich du muss mal, lass mich mal da kurz einhaken.
Ja.
Wenn du sagst, so, was grundsätzlich eine gute Therapeutin oder einen guten Coach eben zu dem jeweiligen macht, heißt?
Menschen-Mensch sein.
Ja.
Again.
Again. Genau, das wollte ich nur nochmal festgestellt wissen, weil man das nicht differenzieren kann. Immer wenn man mit Menschen agiert, ist das der wichtigste Faktor. Der grundsätzlichste.
Ja.
Gell, Flo?
was mich auch noch vorangebracht hat oder was ich mitgenommen habe, ist so eigentlich eine Bestätigung, dass du halt einfach siehst, was den meisten Leuten irgendwie fehlt, was die meisten Leute nicht können, warum die meisten Leute zu einer Physiopraxis kommen und sich behandeln lassen.
Weil das ist ja, was?
Also da habe ich jetzt eher auf biomechanische Sachen, aber auch generell halt so die Einstellung zum Leben. Mhm. Also so, wer geht da hin? Oft, sorry, but not sorry, halt fragile Menschen beziehungsweise fragilisierte Menschen, die fragil gemacht wurden, ganz, ganz oft. Mhm. Zum Beispiel von, sorry, but not sorry again, von Ärzten. Und also das kennen logischerweise die Physiotherapeuten, die gerade zuhören, leider wahrscheinlich alle, dass sie halt Dinge wieder zusammenflicken müssen, die von anderen kaputt gemacht wurden bei den Leuten. Also mentale Dinge, mhm. Glaubenssätze etc. etc. Das kriegen wir natürlich auch mit in dem, was wir machen, aber mit Sicherheit ein bisschen weniger, als das Physiotherapeuten tun.
Klar.
Und das ist natürlich auch interessant, weil ich einfach eine andere Population an Menschen erlebt habe und mit welchen Problemen die da hinkommen. Und das ist dann eben wieder runtergebrochen. Also jetzt klammern wir mal irgendwie das biomechanische Zeugs aus. Runtergebrochen sind es dann halt auch da immer wieder die gleichen Sachen, dass Leute halt nicht antifragil sind. Und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, eben diese Qualitäten zu vermitteln, auch für Physios. Oder man könnte argumentieren, sogar noch mehr für Physios. Mhm. Und dann ist Physiotherapie halt oft Gesprächstherapie und nicht eben, keine Ahnung, jetzt irgendwas Technisches, ja, manuelle Therapie oder aktive Therapie. So, ja, alles schön und gut und alles wichtig, dass man das alles gut kann und gut einsetzt. Aber ja, es ist immer das Gleiche. It all comes down to Menschen-Mensch sein am Ende des Tages. Und das sind natürlich super wichtige Learnings, weil das dann auch wiederum prägt das, was wir vermitteln, weil das, was wirklich zählt, wird dadurch halt noch bestätigt oft einfach nur, aber auch so ein bisschen erweitert, dass man irgendwie checkt, okay, was zählt denn wirklich, weil wenn du das immer nur beziehst auf eine Population, die du halt direkt vor der Nase hast, mit der du arbeitest, dann verliert man vielleicht oft so den Blick fürs große Ganze und deswegen ist es total wertvoll, sich da halt regelmäßig in andere Umfelder zu begeben, mit anderen Leuten zu reden, die mit anderen Populationen arbeiten, die anders arbeiten, die vielleicht eben einen anderen Beruf haben, wie zum Beispiel Physiotherapeut. Also für mich ist es total wertvoll, viele Perspektiven zu erkunden, einfach damit ich ein realistischeres Bild von der Welt habe und wie sie funktioniert. Also der Welt jetzt bezogen auf, was wir halt so machen. Mhm. Arbeiten mit Menschen, Training, Therapie, Leuten dabei helfen, dass sie vielleicht ein bisschen gesünder sind und so weiter und so weiter. Ja. Zweiter Teil der Frage. Gibt es Eigenmobilisationen, manuelle Techniken, die wir als Trainer anwenden können, dürfen? Also ich kenne mich ja rechtlich nicht so aus, aber das Einzige, was ich da weiß, ist, wir dürfen theoretisch niemanden anfassen als Trainer. Das ist mein Stand. Die meisten Sachen können wir auch einfach nicht anwenden, so, weil wir es halt nicht gelernt haben. Also ich habe keinen Kurs in MT gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe so ein bisschen mit Eigenmobilisationen rumgespielt. Jetzt über die letzten Monate habe ich so ein bisschen an mir selber rumgespielt. Also um meine Tibia zu mobilisieren, nicht was ihr denkt. Oder mein Calcaneus zum Beispiel. Und ich bin, nachdem ich es jetzt getestet habe, nicht so überzeugt. Liegt vielleicht aber auch da einfach daran, dass ich das halt nicht gut kann. So, ich habe halt so ein bisschen rumprobiert. Mhm. Ja. Und dürfen, also ich habe gar nicht das Verlangen, unbedingt das einzusetzen, weil ich mir dann irgendwie denke, ich mache doch lieber andere Sachen, weil ich der Meinung bin, dass die auch einfach wertvoller sind, als wenn ich jetzt versuche, an der Tibia von irgendeinem von meinen Kunden rumzuschrauben.
Hey du, genau du. Wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT Skill Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it.
Ja. Wie ist bei dir? Du mobilisierst dich ja auch bestimmt ganz viel selbst und gibst dir viel.
Ich spiele schon gern viel an mir rum.
Eigenmobilisation, ja.
Also wir fassen uns als Menschen ohnehin zu wenig an. Also es ist einfach ein großer Aufruf an alle von uns, dass wir uns einfach viel anfassen sollten. Ja. Egal wo. Meine Frau hat mich gestern wieder ausgelacht, weil ich mein Gesicht so massiert habe. Also ich habe gestern Abend...
Hast du wieder den hier gemacht, wo du dann so... Oder dein Gesicht auch so abklopfst.
Ja, genau, zum Beispiel. Ich meine, nicht umsonst sehe ich mit 158 Jahren so aus. Ja. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich denke, dass wir uns alle viel zu wenig anfassen.
Boah, so. Ja, das ist ein krasses Thema.
Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie im Thema von Selbstbefriedigung. Ich glaube, das machen wahrscheinlich Männer viel mehr als Frauen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Aber generell, dass man einfach
das frage ich mich oft, ob das wirklich so ist oder ob man das einfach davon ausgeht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, ist ja auch egal. Das ist ein Thema für eine nächste Folge. So. Ja. Würde ich schon mal eine Sexualtherapeutin einladen. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Aber eben ein anderes Thema. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man sich abfragt, quasi auch taktil. Bei mir ist es total oft so, dass ich, das ist vielleicht schon so physiotherapeutische Arbeit eigentlich auch, dass wenn ich irgendwo ein Issue habe, so, mit Absicht jetzt nicht Problem gesagt, dass ich dann das Gewebe irgendwie auch abtaste und mir halt irgendwie einbilde, kann ich da eine Veränderung oder halt eine unterschiedliche Spannung oder was auch immer von links zu rechts irgendwie erkennen. Beim Oberschenkel, bei den Hammies oder wo auch immer. Und ich glaube generell, dass es so halt sehr sinnstiftend wäre für alle, halt so ein eigenes Bild vom Körper zu haben, was ja ohnehin sehr wichtig ist für uns. Und auch dahin zu schauen und sich zu trauen, hinzuschauen auf den eigenen Körper. Und dann auch letztendlich irgendwie so die Strukturen mal, ich sag mal, von der Festigkeit irgendwie auch zu checken. So, jeder hat doch irgendwie so ein Feld, wo man sich irgendwie denkt, so, ah, da habe ich immer irgendwie Spannung oder sonst sowas. Habe ich die wirklich? Oder hat nur mein Kopf diese Spannung? Etc., etc., etc. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass es total wichtig ist. Ein weiterer Aspekt, so dieses, wir dürfen das nicht und so weiter, ja, aber nein. Also woher kommt denn das überhaupt? Das kommt einfach aus einem, meiner Meinung nach, aus einem Streben von Disziplinen, die halt einer anderen Disziplin verbieten wollen, in ihr Feld einzudringen. So, ich meine, wir machen Bewegungstherapie und keine Manualtherapie. Trotzdem ist es so, dass durchaus einige manualtherapeutische Tricks und Kniffe durchaus sinnstiftend sein können. Ich kann mich erinnern an meine Zeit in Therapie. Da hat meine Chefin mir damals bei jedem Patienten, also das war wirklich so, das habe ich ja schon oft erzählt, die kam immer und gemeint, der muss das und das können. So, verbessert es. Und dann hat sie mir auch oft gezeigt, das ist eine Maßnahme, die ich mit ihm immer oder mit ihr immer mache, mach das vor jedem Training. So, um Strukturen irgendwie in irgendeine Situation zu versetzen, was auch immer dann das bedeutet hat. Und das habe ich eine ganz lange Zeit gemacht und bei mir selbst mache ich das natürlich auch. Ich denke auch, das ist natürlich ein so unglaublich fragilisierender Mindset, wenn man irgendwie sagt so, du darfst niemanden irgendwie was machen, weil es könnte was kaputt gehen. Da sind wir genau schon wieder bei dem Thema. Ja. Und zwar für alle, also für alle Beteiligten, für den, der eventuell irgendwie, ich sage jetzt mal, vielleicht eine chiropraktische Maßnahme mit jemandem macht, wie auch für die Person, die das empfangen soll.
Ja. Ich meine, generell, aber das muss ja irgendwie klar sein und sollte nur gesunder Menschenverstand sein, dass wenn man, beim Physio, so ist klar, da wirst du angelangt. Logisch. Beim Trainer nicht so. Und dementsprechend muss man natürlich sagen, hey, es ist okay, wenn ich dich hier irgendwie anfasse im Coaching-Prozess, weil man halt irgendwie beim Cueing taktiles Feedback gibt und so weiter, weil du hast keine Ahnung, was du für einen Menschen vor dir hast und irgendwie, was der damit vielleicht verbindet und so. Von daher, frag mal kurz nach, aber ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwer gesagt hat, oh nein, nein, auf gar keinen Fall. Und da geht es ja dann auch eher um, keine Ahnung, du keine Ahnung, kippst das Becken mal für den Menschen oder legst mal die Hände auf die Rippen oder irgendwie solche Sachen. Ja. Hier Bastis schüsslerischer Atemgriff, den er hier mal erklärt hat und solche Sachen. So, natürlich muss man da erstmal das Einverständnis einholen, aber so eben, das sollte jedem total klar sein. Ich sag's trotzdem nochmal, damit wir nicht weggecancelt werden vom Internet, weil die haben gesagt, wir müssen alle uns selber viel anfassen.
Darf ich da gleich was sagen dazu? Kunden
anfassen und so. Ja, bitte gerne.
Also ich, ja und nein natürlich. Also natürlich muss man jemanden fragen oder meiner Meinung nach muss man die Leute auch nicht fragen. Weil jemand, der zu einer manualtherapeutischen Behandlung geht, der wird auch nicht gefragt, darf ich dich jetzt anfassen? Weil es ist einfach selbstverständlich, dass der Mensch angefasst wird. In unserem Kontext auch. Ich kann mich erinnern, das war noch in den 90er Jahren, wo ich mir immer so Ausbildungen anschauen durfte, wo auch immer gesagt wird, ja, ihr müsst explizit die Leute fragen, ob man sie anfassen darf. Und ich habe mir damals immer schon gedacht, so, hey, wir arbeiten doch mit dem Körper. Ich brauche doch vielleicht auch mal Feedback, auch als Coach natürlich. Welche Muskeln fühlen sich vielleicht fest an oder was kann der Mensch und den muss ich vielleicht irgendwo hinbringen und so weiter. Also das war für mich nie verständlich. Da kam immer dann später, ich kann mich nur erinnern, im Leos wurden dann immer so Ausbildungen gemacht dann in möglichen Richtungen, also Pilates, Personal Trainings, Ausbildung und sonst sowas. Da war auch mal ganz wichtig, oh, ihr müsst die Leute unbedingt fragen, weil sonst gibt's Klagen oder sonst sowas, wo ich mir dann so, hä? So, kommt ihr aus Amerika und irgendwer wurde verklagt oder sonst sowas? Also, was soll das?
Es beruht halt auf Extremfällen, weil logischerweise gibt es da draußen Creeps. So, es gibt fucking Creeps unter Trainern. Und diese
gibt es aber überall. Die gibt's,
ja, natürlich.
Gibt es unter Therapeuten, unter PatientenInnen. So.
Das ist halt ein Ding. So, natürlich geht man dann irgendwie bei solchen Sachen. Und ich finde es ja auch so. Aber es gibt halt fucking Extremfälle, es gibt fucking Creeps. Und deswegen macht man das irgendwie am Worst-Case-Szenario fest. Aber so natürlich, wenn du als Coach jemanden an den Schultern nimmst und sagst, nee, rotier dich dahin oder so, natürlich, das sollte das Normalste der Welt sein. Und interessant fand ich so den Punkt, den du geliefert hast, so wie das auch schon wieder fragil macht.
Voll.
Beide Seiten am Ende. So dieses,
Da kann was kaputt gehen. Also, nein.
Ja, und auch das ist so. Aber das ist doch klar, dass ich da nicht als Trainer irgendwie sag, so, ich bin jetzt Chiropraktiker und keine Ahnung, renk dir deine HWS ein oder so ein Scheiß. Aber das ist doch logisch, dass es nicht um sowas geht, wenn man davon redet, hey, darf ich irgendwie Leute anfassen?
Aber wenn du mich im Metzger fragst, der würde auf alle Fälle sofort sagen, konntest du bei mir ausheben.
Mach ich auch immer gerne.
Siehst du, also.
Und ich freue mich auch immer, wenn irgendwas in seiner BWS knackst.
Ja. Und er freut sich dann auch und macht ein geiles Training danach.
Richtig.
Ja.
Sonst würde ich es ja nicht machen.
Also, ja. Wir machen uns viel zu viele Gedanken über unwichtige Sachen. Fasst euch mehr an, Leute. Und auch andere Menschen. Das macht auch Spaß mitunter.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen.
Ja. Warum ist es eigentlich so kalt heute hier?
Niemand hat die Heizung angemacht.
Schon kalt?
Ja, geht. Ich wärme mich langsam auf. Vorhin hatte ich noch kalte Hände, jetzt geht's langsam. Mhm.
Schau mal meine Hand. Wie ist die? Wärmer als deine, gell?
Ja.
Ah, ich habe immer warme Hände. Das ist halt einfach viel Energie, die immer raussprudelt.
Vielleicht ist es auch dein schicker Rollkragenpullover, der dich einfach wärmer hält.
Der ist gar nicht so warm, T-Shirt. Wie man vermuten sollte. Ich hätte mir wärmer erwünscht. Ist ja wurscht.
Okay, letzter Teil der Frage. Anni, mein Lieber, ist es geplant, Andis Mentoring-Kurs wieder ins Repertoire aufzunehmen?
Da sind wir wieder beim Thema.
Anabole Grüße vom Schniels. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Also es ist nicht komplett in Vergessenheit geraten, dass es das mal irgendwie kurzzeitig gab. Das hat sich nur niemand getraut, damals.
Also ich glaube, in dieser Diskussion des heutigen Podcasts und auch im Hinblick auf die Durchführung der MTMT-Methode und was alles danach entstehen kann, wird es sicherlich ein Bereich sein, den man nochmal evaluieren muss und dann einfach sehen muss, das haben wir auch schon oft durchdiskutiert, in welche Struktur man das irgendwie einbinden kann. Also macht man es wirklich 1:1 oder macht man es in Kleingruppen, dass man eben sich 5, 6 Leute irgendwie holt und die dann intensiv mentort. Ja, da wird es sicherlich irgendwie was geben in der Zukunft.
Aber ja, es ist tricky und das hast du ja vorhin schon angesprochen, da geht es halt auch um einen wirtschaftlichen Faktor. Also wenn du das One-on-One machst und das ist kein Flex, so, das sind ja einfach nur Fakten. Gerade jetzt jemand wie der Andi hat halt nicht so viele zeitliche Kapazitäten und das heißt, es muss halt dementsprechend auch relativ viel kosten. Und dann ist wieder die Frage, wer ist bereit, das auszugeben? Bringt es dann überhaupt was, das anzubieten? Und so weiter. Also es ist einfach tricky vom, das quasi als Produkt wirklich auszuformulieren und am Ende irgendwie an den Mann zu bringen, dass wir damit zufrieden sind, dass wir nicht draufzahlen am Ende des Tages quasi. Ja, es ist nicht so einfach. Hm. Nächste Frage. Hey, ihr süßen Zimtschnecken. Danke für euren geilen Shit mal wieder. Ihr zerfegelt? Ist das ein Wort?
Keine Ahnung. Wie geht das jetzt weiter?
Ihr zerfegelt immer wieder aufs Neue, sorry, mein kleines Physiohirn, was irritierenderweise schön ist. Geiles, bestes Feedback, liebe ich. Zu meiner Frage. Wo seht ihr Grenzen von Atemarbeit / Positionsarbeit in der Arbeit mit euren Kunden? Oder anders gefragt, wann sagt ihr euren Kunden, check mal den Physio oder Osteo deines Vertrauens, weil wir hier nicht weiterkommen? Mein Problem ist manchmal, dass ich bei Patienten, die Schmerzproblematiken haben, nicht den gewünschten Erfolg mit Positionsarbeit habe und das Gefühl habe, irgendwas fehlt noch, damit der Erfolg in der Positionsarbeit kommt. Outcome ist dann, dass ich wieder passiv an der Bank weiter behandle, auch um mein Ego wieder aufzurichten und dem Patienten geht es ja auch besser danach. Duh. Aber es macht mich nicht happy, weil ich die Eigenverantwortung vom Patienten wegnehme und mich wieder nächtelang durch Skim-Meetings, YouTube-Videos von Zach oder Davids Dashboard wühle. Wie wäre da euer Vorgehen? Please help. Ich will wieder schlafen. In love, HGDL, Patrick.
Wer? HG was?
Er hat uns ganz doll lieb.
Ach so.
Wir haben dich auch ganz doll lieb, Patrick. Schöne Frage.
Was war jetzt die Frage?
War eine lange Frage, gell?
Also schon, wo sind die Grenzen von
Positionsarbeit? Er hat manchmal das Gefühl, er muss erstmal irgendwie manuell behandeln, damit überhaupt irgendwas passiert. Aber damit nimmt er ja den Leuten quasi wieder die Eigenverantwortung. Und er will es eigentlich nicht machen, obwohl es auch sein Ego befriedigt. Weil den Leuten geht es halt besser nach einer manuellen Behandlung. Aber er ist total, ihm ist es total bewusst, dass es nur ein kurzer Ego-Boost für ihn ist, weil es dem Patienten vielleicht nur kurzfristig besser geht und so weiter und so weiter. Das war so grob die Frage.
Also ich habe nichts dagegen, wenn du dein Ego befriedigst. Das ist doch total wichtig. Wenn du dein Ego befriedigt hast, dann hast du die Möglichkeit und die Kapazität, dass du eine positive Energie an deinen Patienten weitergibst.
Halt, stopp. Also ja, aber du befriedigst ja nicht nur dein Ego mit der manuellen Behandlung. Das ist schon auch, das muss man schon auch checken. Mhm. Weil dieses ganze, ja, manuelle Therapie ist doof und so weiter. Ja, schlechte manuelle Therapie ist doof. Genauso wie schlechtes Training doof ist. Also so diese Gegenüberstellung von, ja, wir machen jetzt alles immer nur noch aktiv. Andi fängt übrigens gerade an, sich randomly was zu kochen mitten im Podcast als kleine Hintergrundinformation. Das geht mir auf den Sack. Weil wenn man als Physio dieses unfassbar geile Tool hat, Leute manuell zu behandeln und man kann das gut und man setzt es gut ein, dann benutzt dieses Tool unbedingt, weil eben gerade, und dieses Beispiel passt sehr perfekt, wenn du zum Beispiel jemanden in eine Position bringen willst. Geht zu laut. Was ist denn los mit dir? Wenn du jemanden in eine Position bringen willst und er kommt da nicht rein, weil er zum Beispiel irgendwo weiß ich nicht, zu tight ist, zu fest ist, irgendwo eine Schutzspannung hat, whatever. Und du weißt, du kannst diese Schutzspannung zum Beispiel durch eine manuelle Maßnahme rausnehmen und danach ihn in gewünschte Positionen bringen und danach dafür sorgen, dass dieser Mensch eben aktiv diese Position zum Beispiel halten kann, erst durch deine manuelle Intervention. Dann fuck yeah, do it, ultra geil Und ich bin neidisch, dass ich diese Möglichkeiten als Trainer eben nicht habe, dass ich nicht das Skillset habe, Leute manuell behandeln zu können. So, wenn du gut manuell behandeln kannst, das ist ein fucking Cheatcode. Das bringt dich viel schneller ans Ziel, wenn du diese Sachen kombinierst, als wenn du eben sagst, so, boah, nee, ich fasse meine Leute jetzt gar nicht mehr an, weil wegen Eigenverantwortung und so, weil es ist kein Entweder-Oder.
Ja.
Und wann entwickelt jemand Selbstwirksamkeit beziehungsweise macht eigenverantwortlich sein Zeug, wenn er merkt, dass es funktioniert für ihn? Mhm. Und wenn du ihn unterstützen kannst oder wenn du diesen Prozess beschleunigen kannst, sodass es funktioniert, dann hast du nicht nur dein Ego befriedigt, sondern hast du auch das Ego von deinem Kunden befriedigt, dann hast du Buy-in kreiert, dann hast du Eigenverantwortung kreiert, dann hast du Selbstwirksamkeit kreiert, dann hast du einfach so fucking viele Wins eingefahren und jetzt ist mein kurzer Rant vorbei.
Ne, dann hast du halt einfach deine Arbeit gemacht. So.
Ja. Du Arsch. Ja.
Ja.
Ja. Also,
ich glaube, ganz wichtig.
Da steckt schon ein bisschen Overthinking drin.
Ja, ja, voll. In der Frage, ich glaube, das ist.
I feel you, weil.
Es ist total wichtig, das, was der Quiz alles gesagt hat, dass wir dürfen nicht den Anschein erwecken und offensichtlich tun wir das ja, dass manualtherapeutische Interventionen irgendwie nicht sinnstiftend sind.
Ich glaube nicht, dass wir das tun.
Ich glaube, das Internet
tut das extrem viel.
Also ja, trotzdem. Also so, da geht es ja um Symptom und Ursache, so in dieser Diskussion auch. Und wir wollen ja so viel, wie wir nur irgendwie können, die Ursachen eines Issues eruieren. Und alle manualtherapeutischen Möglichkeiten helfen natürlich total dabei. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt ein Cheatcode. Also sicherlich die Kombination aus allen Interventionen, die wir irgendwie machen können. Und da gehört als allererstes Kommunikation dazu. Also Mensch-Mensch sein. Ja, was das allein schon verändert im, ich sag mal, zentralnervösen Status des Menschen, mit dem wir arbeiten, ist schon immens. Vielleicht der größte Impact, den wir überhaupt haben. So.
Wenn wir bei zentralnervösem Impact sind, dann ist man natürlich auch gleich wieder bei dem Thema, was wir davor hatten. Leute anfassen.
Ganz genau.
Vertrauen aufbauen.
Ja.
Etc. etc. Also was das halt macht, wenn du angefasst wirst mit dir, ist halt krass.
Ja. Also mir ist nur ganz wichtig, dass ich definitiv möchte, dass nicht draußen irgendwie verstanden wird, also bei Dritten, dass MTMT gesagt hat, Manualtherapie ist schlecht. Weil es ist ein Cheatcode oder am Ende des Tages so, man macht halt seine Arbeit und man hat am Ende des Tages halt dieses echte Interesse am Lösen der Issues der Menschen, mit denen man arbeitet.
Also ich glaube, Patrick, du machst es schon gut und du solltest es nicht zu krass zerdenken, dieses Thema. Und ich sehe auf jeden Fall, das war ja der Anfang der Frage, wo sehen wir die Grenzen von Atemarbeit, Positionsarbeit in der Arbeit mit unseren Kunden? Oder anders gefragt, wann sagen wir unseren Kunden, check mal den Physio-Osteo deines Vertrauens aus? Das kommt schon relativ häufig vor, also gerade bei Leuten, die halt irgendwie Schmerzproblematiken haben. Wir lösen hier nicht jedes Problem irgendwie mit einem Fingerschnippen, das ist völlig klar. Und gerade die Perspektive von einem Osteo oder Physio dann einzuholen, der sich das Ganze anschaut, und dann hoffentlich kriegt man auch Feedback und hat irgendeine Form von Kommunikation mit diesem Physio, wo man dann seinen Kunden hinschickt, was übrigens der nächste Cheatcode ist. Also auch da wieder, die Informationen, die ich teilweise bekomme von eben den Physios, zu denen wir unsere Leute dann schicken, die sind ja ultra wertvoll wiederum dann für mich als Trainer. Von daher, ich schrecke davor 0,0 zurück, den Leuten zu sagen so, hey, ich komme hier nicht weiter mit dem, was ich so kann. Geh mal dahin und dann kriegt der Kunde neuen Input, ich krieg neuen Input und schon ist der ganze Trainingsprozess immens bereichert.
Ich glaube, dass es auch so wichtig ist, auch da Power of the Word. Man könnte ja zum Beispiel auch hergehen und sagen, ich komme hier nicht weiter und sagt, hey, ich habe eine befreundete Physiotherapeutin und ich würde gern mal haben, dass du zu ihr gehst, weil ich glaube, dass ihre Arbeit unserem Erfolg in unserer Arbeit unglaublich sinnstiftend beitragen könnte. So. Also, dass man einfach von vornherein hergeht und das gar nicht so vielleicht ansatzweise negativ konnotiert, dass man an die Grenzen gestoßen ist, sondern darum geht's doch, oder? Es geht doch einfach darum, dass wir interdisziplinär im Schulterschluss arbeiten. Ja. Weil dann kommen wir vermeintlich, wie du gesagt hast, schneller ans Ziel. Um das muss es ja gehen. Also es ist ja nicht ein Problem, wo man quasi seine Grenzen erreicht hat, sondern Ich bin auch wieder da fest davon überzeugt, dass logischerweise, jetzt Shoutout Franzi, wenn man eben eine gute Gesprächsführung hat und eine gute Kommunikatorin ist, dann ist das das Erste, was den Menschen, be water my friend, verschmilzen lässt mit der Behandlungsliege. Bevor der Therapeut oder die Therapeutin den Patienten überhaupt angefasst hat, wird Spannung aus dem Körper entweichen, wenn die Kommunikation eine sinnstiftende ist. Aber I digress. Also ich denke, dass es einfach nur von Vorteil ist. Deswegen ist es ja auch so, dass jemand wie die Julia sich zum Beispiel ja auch dem Physiostudium jetzt auch hingegeben hat. Die Julia kommt ja aus der Aktion, aus dem Yoga, also aus der körperlichen Bewegung, hat dann zum PRI gefunden, macht jetzt Physiotherapie, schauen wir mal, was sie noch alles machen wird. So. Aber einfach um die Möglichkeit zu haben, halt viele Elemente irgendwie zu sehen, um dann zurückzukommen zu dem, wenn wir einen guten Job machen, dann sind die Menschen eigenverantwortlich. Sehen sich nicht als fragile Lebewesen, sondern als antifragile. Und jeglicher Stimulus, jeglicher Input kann ja nur hilfreich sein. Weil wenn du antifragil bist, dann kannst du jeden Stimulus, der von außen kommt, in dich aufsaugen und dich verwandeln in 25 oder 27 verschiedene Stadien des Bu-Seins. Bu ist das beste Beispiel für Antifragilität.
Aber das haben generell Dragon Ball Villains so an sich. Die sind absolut immer sehr antifragil, absorbieren immer die Kamehamehas von den Gegnern, werden dadurch stärker, verändern dadurch ihre Form. So, haven't seen my final form yet und so weiter.
Ganz genau.
Stimmt, also wir sollten die Dragon Ball Bösewichte noch eingehender studieren. Und schauen, was wir da so mitnehmen können und lernen können.
Absolut.
Für unsere eigene Antifragilität. Mhm. Und der Bu, der muss auf jeden Fall studiert werden.
Ja. Bu, Bu.
ja, sehr schön. Und das Letzte, was ich sagen will, das funktioniert ja auch logischerweise andersrum. Weil Schulterschluss bedeutet ja auch, dass dann viele Physiotherapeuten irgendwann sagen, hey, so, wir haben hier gute Fortschritte gemacht, gute Gains gemacht, aber ich will, dass es so bleibt, also geht zum Trainer meines Vertrauens. Mhm. Das ist uns ultra wichtig. Das ist was, was wir in unserer praktischen Arbeit deutlich mehr, glaube ich, auch gepusht haben, so über die letzten paar Jahre.
Absolut.
Und natürlich macht das alles besser. Wichtig.
Ich habe so Hunger.
Letzte Frage.
Ah.
Danach kannst du mir mein Essen brutzeln.
Mhm. Von wegen.
Inwieweit setzt ihr Neuroathletik in euer Trainingskonzept ein und wie könnt ihr die Entwicklung im Bereich der Neurowissenschaft in der Zukunft erweitern? Wie können wir die Entwicklung im Bereich der Neurowissenschaft in Zukunft erweitern? So, Andi,
Herr Neuroathlet. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Also den zweiten Teil, ich bin total offen und aufgeschlossen für alles, was da so kommt. Ich denke, dass Neuroathletik, was immer es dann final bedeutet, auch ein Bereich sein kann, ein Tool sein kann, um Menschen in einen Zustand zu versetzen, dass sie am Ende des Tages wieder selbstverantwortlich ihr Leben leben. Ich denke, dass es ein Baustein sein kann im Zuge von vielen, vielen anderen Bausteinen, um jemanden antifragil begleiten zu können oder bereichern zu können. Ich denke, dass, und da sehe ich natürlich die große Gefahr, und ich bin nicht drin in dem Thema, weil ich ja auch solche sozialen Medien nicht konsumiere und so weiter. Aber wenn man jetzt hergeht und Neuroathletik als das Allheilmittel für alle Probleme sieht, dann ist es natürlich ein Scam. Das ist ja klar.
Ja. Ja, same. Also ich nehme da jetzt mal so ein bisschen vielleicht die Gegenposition ein. Ich bin da auch offen für. Es gibt aber einfach andere Themen, die, glaube ich, wichtiger sind. Also die mir erstmal persönlich wichtiger sind, die ich besser verstehen will. Und ich glaube, das kann man auch so auf die breite Masse übertragen. Es gibt Themen, die wir erstmal verstehen sollten, bevor wir uns mit so einem unfertigen Feld und Konzept wie Neuroathletik überhaupt beschäftigen sollten. Und ich glaube, viele Leute checken, ich nenne es jetzt einfach mal die Basics, was auch immer das heißen soll, checken die Basics nicht und befassen sich dann mit solchen Konzepten. Mhm. Und das davon halte ich gar nichts.
Mhm. Ich weiß genau, was du meinst.
Also es ist einfach nur eine, das sind halt Opportunitätskosten, die mit einem tiefen Verständnis für Neuroathletik einhergehen. Und diese Opportunitätskosten sind meiner Meinung nach verdammt groß oder können verdammt groß sein. Und dementsprechend setzen wir Neuroathletik auch nicht in unser Trainingskonzept ein. Wir beschäftigen uns mit dem Nervensystem, wie das Nervensystem funktioniert. Aber auch da, das machen wir Big Picture, das machen wir nicht reingezoomt, sondern wir wollen das große Ganze verstehen. Also so die Grundprinzipien quasi. So, was ist Parasympathikus, was ist Sympathikus, was geht damit einher, wie kann ich den Zustand von einem Menschen beeinflussen. Darüber haben wir übrigens in der Folge auch schon relativ viel gesprochen jetzt. Das sind für mich erstmal die interessanten Punkte, wenn es ums Nervensystem geht. Mhm. Und dann gibt es eben auch noch x andere Themen, weil wenn du Trainer bist und du hast noch nicht mal die Basics gut drauf und gut im Griff, dann kümmere dich bitte erstmal darum, bevor du in so ein Rabbit Hole wie Neuroathletik abtauchst. Mhm. Wo sich vielleicht rausstellt in ein paar Jahren, dass es wirklich alles nur ein Scam ist, glaube ich nicht. Ich glaube, dass da auf jeden Fall Wert drin steckt. Aber ich glaube auch, dass wir noch nicht so weit sind, dass es sehr schnell die Praxis so signifikant irgendwie bereichert von Coaches, dass es eben einem grundsätzlichen Verständnis für Biomechanik und Anatomie zum Beispiel überlegen ist.
Ja, definitiv
no fucking
nicht.
Way, ja. Leute.
Sorry. Meine, die Sache ist ja immer die, dass sich Leute natürlich extrem gern anstecken lassen von Extremen. Also es wird einfach davon berichtet, wie Leistungssportler nochmal 1 oder 2 Prozentpunkte in ihrer Leistungsfähigkeit rausholen. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber es ist halt ein Leistungssportler. Der wird dafür bezahlt, alles erdenklich Mögliche in Erwägung zu ziehen. Und bei einem Leistungssportler ist die Basis, ja, für die Erbringung der Leistung schon gelegt.
Richtig.
Und genau das ist der wichtige Punkt. Und weil alles andere ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir jetzt als Coaches oder Therapeuten hergehen und denken, okay, ich mache jetzt Neuro, ja, und mache Kurse und Ausbildungen und sonst sowas und löse dann die Probleme der Leute. Welche Probleme ist dann die Frage? Mhm. Und ich würde sagen, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge oder haben wir es mit Basti besprochen. Your left IIC, ja genau, pattern, won't put you in the grave, but diabetes does.
Yep.
Und your Gehirnverdrehung, die du durch irgendwelche visuellen, vestibulären, was auch immer, Kniffe irgendwie ausgleichst, die putten dich auch nicht ins Grave, but diabetes does.
Habt ihr es verstanden? Das ist ein ultra wichtiger Punkt und da bin ich gerade drauf gekommen, dass ich habe mal von einem, das ist wahrscheinlich so einer der größten Neuroathletik-Ausbilder, die es so gibt, und der hat gesagt, Neuroathletik ist dafür da, eben dieses berühmte letzte Prozent rauszukitzeln bei Leistungssportlern. Ja, okay. Mit wem arbeitet ihr so? Mit wem arbeiten wir so? Geht es da darum, das letzte Prozent rauszukitzeln, weil schon 99% aufgefüllt sind? Nein, Mann. Wir arbeiten doch wahrscheinlich mehr oder weniger alle mit Leuten, die bei 40% stehen. Das heißt, du musst erstmal auf diese 40% weitere 59% draufpacken und dann kannst du dich von mir aus mit sowas beschäftigen. Aber wie lange dauert es, diese 59% irgendwo drauf zu packen? Wahrscheinlich so lange, dass du gar niemals zu diesem letzten Prozent jemals kommen wirst. Ja.
Für mich ist
das aber, muss uns klar sein. Ja. Also einfach das ist nur eine realistische Sicht auf die Dinge. Das ist ganz pragmatisch.
Für mich gedacht. Ist es immer schade, wenn man eben, also man darf halt nichts extrahieren und denken, also wie bei allem. Das mache ich jetzt und dann werden alle Probleme gelöst, weil das ist halt einfach nicht richtig. Und das muss uns allen klar sein. Das muss, ansonsten verkauft man wieder Snake Oil, meiner Meinung nach.
Ja,
man kann nicht davon ausgehen, dass, und wie gesagt, ich beschäftige mich zu wenig damit, weil ich beschäftige mich nicht ausreichend damit, dass ich es beurteilen kann, was es wirklich können könnte. So, muss ich sagen.
Aber wenn es das Allheilmittel wäre, dann würde es jetzt auch schon jeder machen. Also das muss man ja auch so sehen, weißt du?
Natürlich. Und ich meine, das große Problem sehe ich einfach wirklich, indem man hergeht und halt irgendwas Neues natürlich halt haben muss. Schmerzcoach oder wie heißt es immer? Nils müsste ich da fragen wahrscheinlich, gell? Genau. Wie es alles heißt so am Ende des Tages. Also es geht einfach darum, dass man halt verstehen muss, wie der Mensch funktioniert. Und Neuroathletik ist sicherlich eine sehr sinnstiftende Sache. 100% richtig. Nur muss man sich eben immer fragen, mit wem man arbeitet und was man wirklich erreichen kann.
Prioritäten ist da so mit das wichtigste Stichwort bei der Frage, wie ich finde.
Und dann ist es auch so hanebüchen, natürlich auch von den Medien, also sowas wie Neuroathletik aufzugreifen und dann auch in den Medien Leute hinzusetzen, die davon erzählen, was dann eine Allgemeingültigkeit bekommt. Und das ist gefährlich. Das darf man einfach nicht tun.
Auch wieder wegen Prioritäten.
Ja.
Die also dann vielleicht falsch verteilt werden. Das ist schon eine interessante Frage. Und wir haben jetzt hier über Neuroathletik geredet, aber genau die gleiche Antwort, den gleichen Rant kann man auf ganz viele Dinge beziehen, die wir so machen in unserer Branche, mit denen wir uns so beschäftigen. Und das sind Fragen, die sollten wir uns, glaube ich, immer stellen. Also, was bietet den größten Return für unsere Kunden, wenn wir ein Investment tätigen, wir als Trainer oder Physios, wenn wir etwas investieren, unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie, wenn wir das investieren in, ich lerne jetzt was, ich mache eine Fortbildung, dann sollten wir uns die Frage stellen, wie viel Return of Investment hat das für meine Kunden, für meine Arbeit am Ende des Tages? Und das ist eine Frage, die muss man ganz pragmatisch und realistisch angehen, glaube ich. Und dann verschwendet man weder seine Zeit noch seine Energie noch sein Geld in diesem Ausbildungsgame.
Ja, nochmal, also man muss die Menschen eben realistisch aufklären. Also ich bin jetzt wieder bei Neuroathletik. Und man muss sich ja immer die Frage stellen, warum kommt ein Mensch zu einem?
Wahrscheinlich nicht, weil er sagt, boah, ich glaube, ich habe eine Hirntorsion und ich brauche Neuroathletik.
Genau, sondern ich habe Schmerzen und sonst was. Und das ist ja auch, wie gesagt, das ist vollkommen legitim, versteht mich nicht falsch. Nur dann muss man eben sehen, wie nachhaltig ist der Erfolg, beziehungsweise wie nachhaltig sind die Maßnahmen, die ich ergreifen muss, damit ich diesen Erfolg aufrechterhalten kann. Und auch da, und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder, wie sagt man da, geschitstormt.
Ja, hoffentlich.
Man muss sich auch die Frage stellen, wie bequem sind wir als Menschen und wie, in Anführungsstrichen, leicht ist es vielleicht, neuroathletische Interventionen vorzunehmen versus nachhaltig progressiv zu trainieren.
Ach, meinst du, weil das eine auch wirklich anstrengend ist und so und das andere vielleicht nicht so anstrengend ist?
Ich glaube, andersartig anstrengend und wahrscheinlich auch im Nachgang durchaus taxing, so. Das haben wir ja auch selber erfahren. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht damit beschäftigt haben und nicht auch mal irgendwie was trainiert haben. Aber es ist halt eine andere Form von Anstrengung. Und ich will jetzt niemanden also übel nachreden, aber natürlich wird dir da irgendwas versprochen, vom Himmel runter, was vermeintlich viel, viel weniger Aufwand bedeutet, als nachhaltig progressiv zu trainieren.
Klar.
Ja. Und so funktionieren wir als Menschen halt nicht, Leute. Das wissen wir doch alle.
Jetzt sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit.
Da sind wir bei der Selbstwirksamkeit big time, ganz genau.
Und dem Prozess.
Also ich muss es leider gehen.
Eigentlich
es geht. Ist sehr spannend, diese Fragen, die ihr uns stellt. Ich freue mich da jedes Mal darüber. Du kannst
waren richtige Banger dabei dieses Mal.
Ja, total gut. Ich weiß nicht, warum ich das Glas hier in die Kamera halte, aber das könnt ihr auch nur sehen, wenn ihr es halt seht. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Es war mir ein Fest. Es war sehr, sehr schön. Wir haben gedacht, vorhin, als wir darüber gesprochen haben, was wir heute podcasten, weil wir haben dann gedacht, so, okay, ja, das dauert vielleicht nur 20 Minuten. Wie lange hat es gedauert? Länger als der erste Teil.
Ich glaube, über eine Stunde auf jeden Fall
haben wir jetzt podcastet. Okay. Also vielen Dank.
Aber das waren halt auch echt, das waren einfach gute Fragen.
Ja, absolut.
Da war viel drin. Also danke an euch, danke an alle Fragensteller. Und ich wünsche euch einfach noch einen tollen Tag auch. So. Okay. Bye.